Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Die Ausschreitungen in der US-Hauptstadt, die Erstürmung des Kapitols, also der Herzkammer der US-Demokratie gestern Nachmittag, das hat weltweit Entsetzen ausgelöst. Und es ist vielleicht das deutlichste Zeichen dafür, dass der noch amtierende Präsident des Landes die Gesellschaft in eine tiefe Krise gestürzt hat. Mit seiner Politik, zuletzt vor allem mit seinen Worten. Das Land ist polarisiert und überschattet von den Ereignissen in der Hauptstadt wurde aber auch zum ersten Mal mit Raphael Warnock ein Schwarzer für den Bundesstaat Georgia in den Senat gewählt. Nach einem Jahr, in dem zum ersten Mal auch eine schwarze Frau zur Vizepräsidentin gewählt wurde. Und einem Jahr, in dem der Papst zum ersten Mal einen schwarzen Amerikaner zum Kardinal ernannt hat. Diesen ersten schwarzen US-Kardinal, den stellen wir in dieser Sendung vor. Außerdem, wir werfen einen Blick in den Vatikan und fragen, wie hat das Pandemiejahr 2020 den Papst und das Papstamt verändert? Nach 4 Jahren unter US-Präsident Donald Trump ist die Gesellschaft der USA polarisiert. In etwa 2 Wochen übernimmt Joe Biden das Präsidentenamt und daran werden auch die gestrigen Ausschreitungen nichts ändern. Und viele hoffen nun darauf, dass der neue Präsident die Spaltung der Gesellschaft überwinden kann. Dabei helfen könnte dem Katholiken Biden möglicherweise der Erzbischof von Washington, Wilton Gregory. Der hat nicht nur in der Vergangenheit häufig den amtierenden Präsidenten kritisiert, er ist auch der erste schwarze Kardinal der USA. Von den etwa 50 Millionen Katholiken in den USA sind etwa 3 Millionen schwarz. In vielem dürften der zukünftige Präsident und der Kardinal einer Meinung sein, aber es gibt auch Differenzen.
Es ist der 25. Oktober vergangenen Jahres. Papst Franziskus verliest von seinem Balkon am Petersplatz die Namen derjenigen Männer, die er wenig später zu Kardinälen ernennen wird. Es ist auch der Name Wilton Gregory dabei. Viele Beobachter hatten mit der Ernennung des Erzbischofs von Washington D.C. gerechnet. Trotzdem sei er selbst völlig überrascht gewesen, erzählt Gregory später in einem Fernsehinterview.
So there was no advance notice.
Es gab überhaupt keine Vorwarnung. Und ich habe das selbst auch nur mitbekommen, weil ich ungefähr 5 Minuten nach dem Angelusgebet an diesem Sonntag einen Anruf von einem anderen Kardinal bekam, der sagte, er wollte der Erste sein, der mir zu meiner Ernennung gratuliert.
Diese Ernennung ist ein historischer Schritt. Wilton Gregory ist der erste schwarze Kardinal in der Geschichte der USA.
Wenn der Erste in der Familie eine bestimmte öffentliche Anerkennung erfährt, dann feiert die ganze Familie. Das ist es wohl, was gerade in der afroamerikanischen Gemeinschaft passiert.
Mit der Rolle afroamerikanischer Katholiken in den USA beschäftigt sich auch Religionswissenschaftler Matthew Kressler vom College of Charleston in South Carolina. Er hält die Entscheidung des Papstes für einen schwarzen US-Kardinal für überfällig.
It's incredibly significant that Cardinal Gregory has been elevated by Pope Francis. I think both as a culmination to
Kardinal Gregorys Ernennung ist sehr bedeutsam. Einerseits als Krönung seiner unglaublichen Karriere, in der er immer wieder eine führende Rolle unter den US-Bischöfen eingenommen hat. Andererseits, und noch wichtiger, als symbolische Anerkennung für schwarze Katholiken. Es gibt schwarze Katholiken in den USA, seit es hier Katholiken gibt. Aber sie sind in der Geschichte der Kirche so lange übersehen und marginalisiert worden.
Auch Kathleen Ballow sagt, die schwarze Community habe die Nachricht mit Stolz und Freude aufgenommen. Sie leitet das Institute for Black Catholic Studies an der Xavier University of Louisiana. Es ist die einzige US-Uni, die katholische und afroamerikanische Wurzeln hat. Es sei wohltuend, sagt sie in New Orleans, jemanden aus ihrer Mitte in einer so wichtigen Position in einer Kirche zu wissen, die ihren schwarzen Mitgliedern lange keine Aufmerksamkeit geschenkt habe.
We understand that one man cannot change the situation.
Ein Einzelner wird für uns zwar nicht die gesamte Situation ändern können. Der erste Schwarze irgendwo zu sein, das macht immer einsam und es macht Angst. Also wird es sehr wichtig, dass Kardinal Gregory und die schwarze katholische Gemeinschaft eine gute Beziehung haben. Gerade in den USA, wo unsere Kirche bei allen Vor- und Nachteilen so sehr mit der Kultur verwoben ist. Und diese Kultur krankt an Rassismus und dem Glauben an weiße Vorherrschaft.
Supremacy with racism. Wilton Daniel Gregory wurde 1947 in Chicago in eine Baptistenfamilie geboren und konvertierte während seiner Schulzeit zum Katholizismus. Schon im Alter von 36 Jahren wurde er zum Weihbischof von Chicago ernannt. Es folgten Stationen als Bischof von Belleville im Süden des US-Bundesstaats Illinois und später als Erzbischof von Atlanta, Georgia. Landesweit bekannt wurde Gregory vor allem als Leiter der Bischofskonferenz der Vereinigten Staaten zu Beginn der 2000er Jahre.
He tends to be a more moderate and mild-mannered cardinal and archbishop.
Es ist ein eher moderater und sanftmütiger Kardinal und Erzbischof, also niemand, der für radikale Aussagen bekannt wäre. Aber gleichzeitig ist er, wahrscheinlich genau deswegen, anerkannt als Führungspersönlichkeit, die das moralische Zentrum der Kirche verkörpert. Am stärksten sichtbar war das wohl damals 2002, nach den Enthüllungen über sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche. Catholic clerical sex abuse in
2002. Gregory machte sich damals einen Namen als ernsthafter Aufklärer, der sich wiederholt öffentlich bei den Missbrauchsopfern entschuldigte. Spätestens mit seiner Ernennung zum Erzbischof von Washington D.C. 2019 mischte sich Gregory auch verstärkt in die politische Diskussion ein. Wiederholt kritisierte er Präsident Donald Trump, unter anderem als der mit einer Bibel in der Hand vor einer Kirche in Washington posierte, nachdem friedliche Demonstranten von dort mit Tränengas vertrieben worden waren. Für die Amtszeit des Katholiken Joe Biden im Weißen Haus hofft Gregory auf eine gute Zusammenarbeit.
Ich habe mich selbst immer als jemanden gesehen, dem Dialog und Austausch wichtig sind. Ich hoffe, dass sich das in meiner Beziehung zur neuen Regierung zeigen wird. Auch wenn ich weiß, dass es Bereiche gibt, in denen unsere Ansichten auseinandergehen.
Damit meint Gregory wohl vor allem die für US-Katholiken entscheidende Frage der Abtreibung. Joe Biden unterstützt die Linie des Pro-Choice-Lagers, das sich für die Wahlfreiheit von Frauen einsetzt. Kathleen Ballow von der Xavier University sagt, Katholiken sollten sich nicht auf dieses Thema fixieren.
Of course, abortion is wrong, but alongside abortion,
natürlich ist Abtreibung falsch, aber es gibt so viele andere Themen wie die Todesstrafe oder unser Verhalten gegenüber Einwanderern. Das sind auch Sünden, die unser Land begeht und gegen die unsere Kirche nicht laut genug protestiert. Kardinal Gregory wird hier einen Balanceakt schaffen und sehr stark gegenüber denjenigen in der katholischen Kirche sein müssen, die andere Vorstellungen von der Heiligkeit des Lebens haben als er.
Of what the sanctity of life means.
Wilton Gregory hat wiederholt die Anliegen der Black Lives Matter-Bewegung unterstützt. Auf Nachfrage eines Transgender-Katholiken antwortete er einmal, Transgender-Personen gehörten zum Herzen der Kirche. Religionswissenschaftler Matthew Kressler hält die Ernennung Gregorys mit seinen vergleichsweise liberalen Ansichten für einen wichtigen Baustein in einer strategischen Neuausrichtung der katholischen Kirche weltweit.
I think that the elevation of Cardinal Gregory is
Seine Ernennung ist die jüngste von verschiedenen Entscheidungen des Papstes, die zeigen, dass Franziskus sich für eine bestimmte Führungskultur einsetzt. Er möchte, dass die Leitung der katholischen Kirche die Zusammensetzung der christlichen Gemeinschaft weltweit widerspiegelt. Und die wird immer stärker repräsentiert durch den globalen Süden, durch nicht weiße Gläubige.
Was das allerdings für die katholische Kirche in den USA bedeute, fügt er hinzu, müsse man abwarten. Denn so wie die politische Landschaft, polarisiere sich auch die Kirche im Land zunehmend. Vor Kardinal Gregory liegt viel Arbeit in Rom und in Washington.
Wilton Gregory, der erste schwarze Kardinal der US-Geschichte, Sinje Stattlich hat ihn uns vorgestellt. Die Wahl von Joe Biden zum US-Präsidenten, die wurde nach der unterbrochenen Sitzung übrigens in diesen Minuten vom US-Kongress offiziell bestätigt. Musik. Auch im Vatikan war dieses Jahr natürlich wenig wie zuvor, aber auch hier wie andernorts stehen die Zeichen, wenn allerdings auch sehr langsam, ein wenig in Richtung Rückkehr in eine Art Normalität. Zum Beispiel, wenn bereits jetzt festgelegt wird, dass Papst Franziskus im März wieder eine Reise unternehmen wird, und zwar in den Irak. Man darf dabei ja nicht vergessen, Reisen sind wichtige Aufmerksamkeitsmaschinen für das Papstamt. Wo steht nun dieses Amt? Wo steht der Vatikan zu Beginn dieses neuen Jahres? Fragen wir eine Kollegin, die einen intensiven Einblick hat. Gudrun Seiler, Redakteurin bei Vatican News, das Medienangebot des Vatikans, dessen Auftraggeber damit also der Vatikan selbst ist, was wir nicht unerwähnen lassen wollen. Gudrun Seiler sitzt in Rom in einem Studio und das Gespräch, das zeichnen wir am Vortag auf. Frau Seiler, hallo, grüße Sie.
Grüße Sie.
Also, was hat dieses Pandemiejahr gemacht mit dem Papstamt und wie steht es da zu Beginn jetzt dieses neuen Jahres?
Also, es ist ja so, dass Päpste natürlich keine Pandemien bekämpfen können. Sie können aber in der Lage dazu sein, so 2, 3 Dinge zu tun, die trotzdem sinnvoll sind. Das eine ist, der Papst kann versuchen, die geistliche oder seelische Not zu lindern von Menschen in der Pandemie. Das zweite ist, er kann materiell helfen. Und das dritte ist, der Papst kann als moralisches Weltgewissen sozusagen auftreten. Also Machthabenden ins Gewissen reden, sie dazu auffordern, für Gerechtigkeit zu sorgen. Und ich würde ja behaupten wollen, diese 3 Dinge hat Franziskus getan in den zurückliegenden Monaten. Aus der Ferne, klar, aber Päpste wirken ja meistens ohnehin aus der Ferne in die Welt hinein. Wenn wir jetzt uns zunächst die geistliche Komponente des Papstamtes anschauen in dieser Corona-Pandemie, ich würde sagen, die ist vor allem Anfang sehr stark zutage getreten für die, die das sehen wollten oder auch brauchen konnten. Das hat dann allerdings im Herbst abgenommen. Materiell geholfen hat der Papst so stark wie nie zuvor eigentlich. Am stärksten war aber, und das gerade seit Herbst, die dritte Rolle, also die Rolle des Papstes als moralisches Weltgewissen. Da geht es jetzt nicht so um, was weiß ich, um, vielleicht ist das einigen noch im Ohr, der Papst hat egoistische Urlaubsreisende kritisiert, das war aber eher eine Randbemerkung. Im Großen und Ganzen will der Papst erreichen, dass Machthabende und Zivilgesellschaften auch auf der Welt jetzt in der Krise die Weichen stellen für eine gerechtere Welt. Und das ist eine zutiefst christliche Vorstellung, wenn man Nächstenliebe als politische Kategorie ausdefiniert. Genau das hat Papst Franziskus getan, lauter als die Päpste vor ihm. Und wenn man das nun alles 3 zusammenrechnet, könnte man vielleicht sogar so weit gehen zu sagen, in diesem Corona-Jahr hat sich das Profil des Papstes, vielleicht sogar das Profil des Papstamtes, neu herausgeschärft.
Ich bin mir nicht ganz sicher, Frau Seiler, ob dieser Eindruck, den Sie da jetzt vermittelt haben, ob der zumindest in Deutschland auch so überall geteilt wird, wo man eher den Eindruck manchmal bekommen konnte, dass der Papst sich zwar äußert zum Umgang mit der Pandemie, Sie haben jetzt gerade die Kritik an den egoistischen Urlaubsreisenden gerade erwähnt, aber wo man eher das Gefühl hatte, dass der Papst hier, dass seine Rolle eher blass bleibt.
Das kann ich von Rom aus deswegen nicht ganz gut einschätzen, weil wir hier für die Weltkirche arbeiten. Natürlich lesen wir nach, was alles über den Papst veröffentlicht, publiziert wird oder eben auch nicht publiziert wird. Und da ist schon eines erstaunlich. Also die große Enzyklika, die Papst Franziskus geschrieben hat und die im letzten Oktober veröffentlicht wurde, Fratelli Tutti, die ist tatsächlich weg vom Fenster. Ja. Die wird natürlich rezipiert von den Bischöfen, auch von einigen Gläubigen, die viel Zeit haben. Aber so das große, viel zitierte Schreiben ist das nicht. Das war anders bei Laudato Si, seiner Umwelt- und Sozialenzyklika, die vor ungefähr 5 Jahren erschienen ist. Woran liegt das, dass Fratelli Tutti jetzt nicht so einschlägt? Vielleicht ist das zu lang? Das sagen viele. Es sind ungefähr 150 Seiten. Das braucht Vorsatz und Wohlwollen, heute vielleicht als Agnostiker so einen langen Papsttext zu lesen. Und es geht in diesem Papstschreiben darum, wie die Welt es schaffen kann, alle zusammen herauszukommen, praktisch aus nationalen Egoismen und geschwisterlich zu handeln. Ob es jetzt um Impfungen geht oder um gerechte Wirtschaft. Und der Papst hat in diesem Anliegen ja eigentlich bei Licht betrachtet nicht wenige Alliierte in der Politik und in den Zivilgesellschaften, gerade auch in Europa. Und deshalb ist es tatsächlich bedauerlich, dass Fratelli Tutti nicht eingeschlagen hat und dass tatsächlich, wie Sie sagen, das Papstamt Papst Franziskus in diesen zurückliegenden Monaten in der öffentlichen Wahrnehmung in Deutschland ein wenig blass geblieben ist.
Ein Thema ist natürlich Papstreisen, das sind, habe ich gesagt, traditionell Aufmerksamkeitsmaschinen. Da steht der Papst auch im Fokus von der medialen Aufmerksamkeit. Da kann er sich profilieren, auch allein durch die Wahl des Reiseziels, durch die Zahl der Gesprächspartner und auch die Wahl natürlich seiner Worte. Das ging ja alles in diesem Jahr nicht so richtig. Wie wichtig ist das Reisen für das Papstamt und was hat ihm da gefehlt dieses Jahr?
Ja, wie wichtig Papstreisen sind für die katholische Kirche, hat sich tatsächlich in den zurückliegenden 12 Monaten gezeigt, wo keine einzige stattfinden konnte. Päpste reisen ja seit Paul VI., der Anfang der 60er Jahre in winziger Besetzung damals ins Heilige Land aufgebrochen ist. Papst Franziskus wollte ja zu Beginn seines Pontifikates, als er angetreten ist 2013, wollte er gar nicht so viel reisen. Er ist auch in seinem Leben vor dem Papstamt nie gerne gereist, aber dann hat er eben rasch gesehen, was es bewirken kann, wenn der Papst aufbricht an die Ränder, was da gesagt wird, was da an Gästen gesetzt wird, was an Bildern sich verankern kann und dann die Begegnungen als solche, das ist alles sehr hilfreich und zwar nicht nur für den Papst und für die Kirche, sondern auch für das jeweilige Gastland. Und 2021 steht bisher eine einzige Papstreise fest, Sie haben es erwähnt, die Papstreise in den Irak. Das wäre schon eine ziemliche Sensation, wenn das zustande kommt. Nicht so sehr wegen Corona, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass noch nie zuvor ein Papst in den Irak reisen konnte. Also nicht mal Johannes Paul II., der fast überall war. Irak, ein Land mit starker muslimischer Bevölkerungsmehrheit und sehr starken Spannungen. Aber umso bedeutsamer ist es, dass der Papst da hinreist. Nicht nur für den Papst, sondern eben auch für den Irak, der gute Nachrichten dringend braucht.
Ist denn eine Reise nach Deutschland in diesem Jahr denkbar?
Bundeskanzlerin Merkel hat Papst Franziskus ja vergangenes Jahr nach Deutschland eingeladen. Und die Tatsache, dass das Bundeskanzleramt das auch so publiziert hat, also die Tatsache der Einladung, das bedeutet ja, dass es nicht ganz unwahrscheinlich gewesen wäre, sage ich jetzt mal, dass der Papst tatsächlich kommt. Das war schon in Erwägung. Aber ich glaube, dass 2021, wenn es überhaupt wieder ein Jahr wird für Papstreisen, dann sind das Reisen in die Peripherien, wie zum Beispiel Irak oder auch Südsudan. Franziskus hat abermals jetzt zum neuen Jahr seine Bereitschaft bekundet, seinen Willen bekundet, in den Südsudan zu reisen. Also der Südsudan ist ihm, glaube ich, im Moment wichtiger als Deutschland.
Mhm. Überall auf der Welt ist ja das Thema Impfstoff auf der Tagesordnung. Vielerorts wird über das Thema Impfstoff unter nationalen Vorzeichen diskutiert. Nicht zuletzt auch hier in Deutschland. Also da wird von unserem Impfstoff zum Beispiel gesprochen. Welche Rolle spielt das Thema Impfen im Vatikan?
Ja, unser Impfstoff, der deutsche Impfstoff, wird übrigens auch im Vatikan dann verimpft werden. Diese Impfkampagne fängt in einigen Tagen an. Und diese vatikanische Impfaktion will eben da auch ein Exempel statuieren. Der Papst findet, dass in der Pandemie die Arbeit seines Apparates, der römischen Kurie, noch wichtiger ist als sonst, nicht für ihn, sondern für die Weltkirche da draußen. Und da soll keiner ausfallen. Zweitens, und das ist noch wichtiger, ist der moralische Aspekt der Fürsorge füreinander wichtig. Also das geht natürlich dann weit über Vatikangrenzen hinaus. Ich lasse mich impfen, damit du nicht krank wirst. Und das ist letztlich der Gedanke der Geschwisterlichkeit, den Franziskus gerade auch ins päpstliche Lehramt einstrickt. Und dass er das im Vatikan so praktisch eben auch wie bei einer Impfaktion realisiert sehen möchte, ist im Prinzip keine Überraschung.
Einblick, Rückblick und Ausblick. Der Vatikan zu Beginn des neuen Jahres. Darüber habe ich gesprochen mit Gudrun Seiler von Vatican News, dem Medienangebot des Vatikans. Und wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Der hindu-muslimische Gegensatz steht am Anfang der Gründung der Republik Indien und er prägt die Geschichte des Landes bis heute. Und die regierende Partei BJP unter Premierminister Narendra Modi verfolgt vor allem seit ihrer Wiederwahl vor etwa anderthalb Jahren eine immer stärker religiös gefärbte Identitätspolitik, die in vielerlei Hinsicht auf Kosten von Bürgerrechten geht und immer wieder Muslime zum Ziel hat. Im indischen Bundesstaat Assam, dort, wo ebenfalls die BJP den Regierungschef stellt, dort lässt die Regionalregierung nun zum Ende des Schuljahres hunderte Islamschulen schließen, sogenannte Madrasas oder Medressen, denen wird der Finanzhahn zugedreht, weil, so die Argumentation der Regierung, staatlich geförderter Islamunterricht verstößt gegen die säkulare Verfassung. Kritiker sagen dagegen, hier werden bewusst Bildungschancen der sowieso benachteiligten muslimischen Kinder aufs Spiel gesetzt. Bernd Muschborowska.
Trotz der Corona-Pandemie wurden im indischen Bundesstaat Assam die Schulen wieder geöffnet. Im Unterricht gelten Abstandsregeln und Maskenpflicht. Immerhin gibt es in der Region im nordöstlichen Zipfel Indiens, nach Angaben der Regierung, täglich bis zu 200 Neuinfektionen. In den meisten Koranschulen in Assam ist der Unterricht jedoch Ende des Schuljahres endgültig zu Ende. Die staatliche Förderung der Medressen wird auf Anordnung der Regionalregierung eingestellt. Betroffen sind bis zu 700 bislang staatlich geförderte Bildungseinrichtungen der muslimischen Minderheit in Assam.
Madrasas will be closed. Die
Medressen würden geschlossen, so Bildungsminister Himanta Biswa Sarma von der auch in Delhi regierenden hindu-nationalistischen Partei BJP. Die Lehre des Koran könne nicht mit öffentlichen Geldern finanziert werden. Die Islamschulen werden entweder in reguläre Schulen umgewandelt oder geschlossen. Und dann werden die Lehrer an andere staatliche Schulen versetzt. Die Muslimverbände wittern eine weitere islamfeindliche Politik der Regierung. Statt die Koranschulen zu schließen, sollte man sie lieber modernisieren, sagte Samiruddin Shah, der frühere Vizekanzler der muslimischen Universität in Aligarh, in einem Fernsehinterview. Die Finanzierung der Koranschulen sei schließlich eingeführt worden, um Chancengleichheit zu schaffen. Die Medressen werden zu Unrecht dämonisiert. Vor allem wegen der Armut in der muslimischen Bevölkerung schicken die Eltern ihre Kinder zur Koranschule. Denn dort wird ja nicht nur der Koran gelehrt, sondern eine allgemeine Bildung vermittelt. Aber die Muslime in Indien werden diskriminiert und haben sich deshalb vielerorts zurückgezogen und von der Gesellschaft abgewandt. Und in vielen Medressen wird dann nur noch der Islam gelehrt und das ist sehr bedauerlich.
Religious teaching. This is very, very unfortunate.
Die Regierung von Assam verteidigt das Aus für die Koranschulen mit der säkularen Verfassung. Die Finanzierung religiöser Schulen sei nicht Aufgabe des Staates, so der Bildungsminister von Assam, Himanta Biswa Sarma.
Teaching Koran cannot happen.
Die Lehre des Koran kann nicht vom Staat finanziert werden, sonst müsste man auch die Lehre der Bibel und der Bhagavad Gita staatlich finanzieren. Wir wollen diese Bevorzugung des Islam unterbinden und alle Religionen gleich behandeln. Die Umwandlung der Medressen in allgemeinbildende Schulen fördert nach Auffassung von Bildungsminister Sarma die Berufschancen muslimischer Schülerinnen und Schüler. Nur so könne die muslimische Minderheit stärker in die Gesellschaft integriert werden. Wir haben die Schüler in den Medressen befragt, was sie später mal werden wollen. Die meisten wollten Ärzte, Ingenieure, Professoren werden und nicht Imame. Es war die Entscheidung der Eltern, sie in eine Koranschule zu schicken. Den meisten Schülern, gerade in den unteren Klassen, ist gar nicht bewusst, dass sie eine Schule besuchen, die sie von einer Karriere in allgemeinen Berufen abschneidet.
Im indischen Bundesstaat Assam im Osten des Landes hat die Regionalregierung die staatliche Förderung von Islamschulen eingestellt, was die Schließung von mehreren hundert dieser sogenannten Madrasas zur Folge hat. Darüber hat Bernd Muschborowska berichtet. Und das war Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Hier gibt's jetzt die Nachrichten und dann wie jeden Donnerstag unser Service-Magazin Marktplatz. Und das Thema dort bei den Kollegen zwischen Wechselmodell und Gerichtstermin, Unterhalts- und Sorgerecht. Da können Sie sich wie immer beteiligen unter unserer Hörernummer 00800 4464 4464. Und für Tag war das heute Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.